Das Problem am Bösen ist, dass es im wirklichen Leben nicht zwangsläufig hässlich ist. Es kann im Gegenteil wunderschön aussehen. Das Christentum wusste das besser als Hollywood, weshalb der Satan in traditioneller christlicher Kunst gerne als hinreißend schöner Mann dargestellt ist. Genau deshalb ist es so schwer, den Versuchungen des Teufels zu widerstehen. Und deshalb ist der Umgang mit dem Faschismus so schwierig. Wenn jemand in den faschistischen Spiegel schaut, sieht er nichts Hässliches. Als die Deutschen in den 1930er Jahren in den faschistischen Spiegel blickten, sahen sie Deutschland als die wunderbarste Sache der Welt. Wenn Russen in den faschistischen Spiegel blicken, werden sie Russland als wunderbarste Sache der Welt erkennen. Und wenn Israelis in den faschistischen Spiegel blicken, werden sie Israel als die wunderbarste Sache der Welt sehen. Und sie werden sich wünschen, in diesem wunderbaren Kollektiv aufzugehen. Das Wort Faschismus kommt vom lateinischen fascis, was so viel wie Rutenbündel bedeutet. Das klingt nicht gerade nach einem besonders glamourösen Symbol für eine der brutalsten und tödlichsten Ideologien der Weltgeschichte. Aber es hat eine tiefere, düstere Bedeutung. Eine einzelne Rute ist sehr schwach, man kann sie leicht entzweibrechen. Bündelt man jedoch viele Ruten zu einer Fascis, wird es fast unmöglich, sie zu zerbrechen. Das bedeutet, der Einzelne fällt nicht ins Gewicht, doch solange das Kollektiv zusammenhält, ist es sehr mächtig. Faschisten glauben deshalb, dass man die Interessen des Kollektivs über diejenigen des Individuums stellen müsse und verlangen, keine einzelne Rute dürfe es je wagen, die Einheit des Bündels zu zerstören. Natürlich ist nie klar, wo ein menschliches Rutenbündel endet und ein neues beginnt. Warum sollte ich Italien als das Rutenbündel betrachten, zu dem ich gehöre? Warum nicht meine Familie oder die Stadt Florenz oder die Provinz Toskana oder den Kontinent Europa oder die gesamte menschliche Spezies? Die sanfteren Formen des Nationalismus werden mir erklären, ich könne tatsächlich Verpflichtungen gegenüber meiner Familie, Florenz, Europa und der Menschheit haben, aber auch besondere Verpflichtungen gegenüber Italien. Italienische Faschisten hingegen werden absolute Loyalität allein gegenüber Italien fordern. Trotz aller Bemühungen Mussolinis und seiner faschistischen Partei waren die meisten Italiener nicht wirklich darauf erpicht und bereit, Italien über ihre Familia zu stellen. In Deutschland leistete die nationalsozialistische Propagandamaschine deutlich gründlichere Arbeit, aber nicht einmal Hitler gelang es dafür zu sorgen, dass die Menschen sämtliche alternativen Erzählungen vergaßen. Selbst in den finstersten Tagen der NS-Zeit hatten die Menschen neben der offiziellen Erzählung immer ein paar Hilfsgeschichten in petto. Besonders deutlich wurde das 1945. Man hätte glauben können, viele Deutsche wären nach 12 Jahren nationalsozialistischer Gehirnwäsche völlig unfähig gewesen, ihrem Nachkriegsleben einen Sinn zu verleihen. Was sollten sie, die all ihren Glauben in eine große Geschichte gesetzt hatten, tun, nachdem diese Geschichte sich als verheerender Irrweg erwiesen hatte? Doch die meisten Deutschen erholten sich erstaunlich schnell. Irgendwo in ihrem Kopf hatten sie auch noch ein paar andere Geschichten über die Welt parat, und kaum hatte sich Hitler eine Kugel in den Kopf gejagt, übernahmen die Menschen in Berlin, Hamburg und München neue Identitäten und fanden neuen Sinn für ihr Leben.